kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Der Kongress tanzt weiter. Wir haben hier am Podcast-Tisch, der immer stärker nach den hier stehenden bayerischen Spezialitäten duftet und müffelt, einen Gast, über den ich mich sehr freue, ein bekanntes Gesicht im großen Bild, Markus Steinweiß von Steinweiß Hecker. Ganz herzlich willkommen, Herr Steinweiß.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Sie bekommen nachher den den transparenten Bullen verliehen. Das ist ein großer Unterschied. Und ich freue mich, dass Sie nachher noch bei unserer Live-Aufnahme dabei sind. Es gibt eine Podiumsdiskussion. Jetzt wollen wir aber erstmal ein paar Dinge besprechen, die in Ihrem Maschinenraum immer besonders klar beleuchtet werden. Sie sind ein aktiver Vermögensverwalter. Wenn wir nachher auf dem Podium über die Fragestellung lohnt sich aktive Vermögensverwaltung sprechen, dann werden Sie klar ein Plädoyer dafür haben, dass es sich lohnt und dass der Blick auf die Benchmark mit Risiken verbunden ist. Das beleuchten wir später. Jetzt würde ich Sie gerne einladen, uns mal kurz zu erzählen, warum denn am aktuellen Rand die Abweichung von der Verhaftung an die Aktien, über die alle sprechen, nämlich die glorreichen 7 in den USA, von denen der ein oder andere glorreiche schon gefallen ist, wie im Western, und von den Granolas-Aktien, also den von Goldman Sachs so abgegrenzten großen Aktien, die wirklich jeder im Portfolio hat, warum die Konzentration auf diese Aktien vielleicht jetzt keinen Sinn mehr macht. Und das kann ich noch kurz sagen, wir haben jetzt gerade Reporting-Saison, ich habe Ihre Portfolios auch schon durchmessen, das heißt, was Sie jetzt erzählen, habe ich auch schon so in Daten und Fakten gesehen. Es ist ja nicht so, dass Sie der Benchmark nachhängen, dass Sie diesen Aktien nachhängen und dass Sie die Outperformance in diesem Bereich suchen. Was ist denn der Grund dafür, dass wir uns von diesen großen Aktien jetzt lieber fernhalten aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist die Frage, aus welcher Perspektive man auf diese Situation blickt. Wenn Sie in Konkurrenz zu anderen Mandaten stehen als Asset Manager oder wenn Sie sich an einer Benchmark orientieren, dann kommen Sie um diese Werte nicht drumherum, da, wie wir alle wissen, die Gewichtungen in den Indizes mittlerweile gewaltig ist. Und insofern besteht eine Art Karriererisiko für den Asset Manager, für den Fondsmanager, wenn er sich aus diesen Werten komplett raushält in einer Phase, wo riesige Kapitalströme eben für weitere Outperformance sorgen. Das zum einen. Ich denke, wir als Fondsmanager, als Vermögensverwalter und insbesondere als Aktive in dieser Spezies haben die große Aufgabe, dass wir diese Klumpenrisiken, die sich über die letzten Jahre, fast Jahrzehnte aufgebaut haben, dass wir diese Klumpenrisiken ernst nehmen und auch managen. Und wir sehen als Haus die große Aufgabe dieser Industrie darin, dass wir diese tektonischen Verschiebungen, die wir seit drei, vier Jahren erleben, sowohl auf ökonomischer als auch auf politischer Art, dass wir diese tektonischen Verschiebungen managen. Will heißen, dass wir uns bewusst sind, welche Gründe dafür stehen, dass eben diese Werte so hoch gewichtet sind und dass wir uns bewusst machen, dass diese Welt, die wir alle kennen, aus unserer eigenen beruflichen Erfahrung raus, weil sie sehr, sehr lange gedauert hat, dass diese Welt nicht unbedingt extrapolierbar ist. Um es mal unterm Strich kurz zusammenzufassen, der Übergang einer unipolaren Welt in eine multipolare auf der geopolitischen Bühne hat Konsequenzen auch für die Vermögensanlage. Und der zweite Punkt, der Übergang aus einer jahrzehntelangen Disinflation mit deflationären Schocks in eine Welt, die von Inflation geprägt ist, hat ebenso gewaltige Konsequenzen für den Investor und die Vermögensanlage. Mit anderen Worten, diese Strukturbrüche, ich nehme dieses Wort nur ungern in den Mund, weil es in den letzten Jahrzehnten oftmals eben nicht adäquat verwendet wurde.
Manchmal auch alarmistisch.
Ja, mit alarmistisch wollen wir hier nicht sein. Diese Strukturbrüche, die wir erleben, und nicht erst seit heute, sondern seit Beginn der Corona-Krise und nachfolgend natürlich des Russland-Feldzuges, diese Strukturbrüche werden uns weiter begleiten. Und insofern, und jetzt komme ich letztendlich auf den Kern Ihrer Frage, letztendlich heißt das, dass diese Klumpen, die sich hier aufgebaut haben, mit eben diesen Granolas oder den Magnificent Seven, dass das ein Ergebnis ist einer Anomalie auf ökonomischer Bühne, nämlich dieser disinflationären Tendenz über Jahrzehnte, die aus unserer Sicht so nicht extrapolierbar ist. Und die große Aufgabe für uns als Verwalter von Vermögen sehen wir darin, das Vermögen der Kunden in dieser neuen Welt, in diesem neuen Regime zu bewahren. Und das hat Konsequenzen. Wenn man sich heute diese Indizes ansieht, egal ob Sie ein Investor sind in Afrika, in Nordamerika, in Asien oder in Europa, wenn Sie ein globales Aktienmandat im Auge haben und sich nur annähernd an internationale, globale Benchmarks orientieren, dann fließen automatisch 70% des Vermögens in die USA und davon in etwa 30% in 7 Aktien. Das sind enorme Klumpen. Und ich denke, dass das eine der Konsequenzen ist, dieser langen Periode und dessen sich nicht alle Anleger ausreichend bewusst sind. Denn wir wagen immer die Prognose, dass die Gewinner der letzten Jahrzehnte nicht unbedingt die Gewinner der nächsten Jahre, sprich dieser Dekade sein werden, wenn sich dieses Regime so gewaltig ändert.
Und das haben wir übrigens schon oft gesehen.
2022, das war so der erste Vorbote. Und Herr Hammes, wir haben ja schon einige Gespräche geführt. Wenn man sich historisch Inflationsphasen ansieht, dann wird man Zyklen feststellen. Sinusförmige Zyklen. Das heißt, die Preise steigen, aber sie steigen unterschiedlich schnell. Und insofern schwankt auch die Inflationsrate. Und ich möchte noch einen Vergleich ziehen zur Historie. Wir wissen alle, wie die Gewichtung dieser Werte heute ist. Aber wenn wir mal zurückblicken, Ende der Inflationsphase in den 70er Jahren, wenn man den S&P 500, den amerikanischen Leitindex, sich ansieht, dann haben diese Branchen, die man vielleicht so ein bisschen in Real Assets zuordnet, nämlich Materials, also Grundstoffe, Energy und Industrials, die machten Anfang der 80er Jahre 50% des S&P 500 aus. Wenn Sie heute auf den Index gucken, dann werden Sie feststellen, das sind gerade mal 15%. Ich möchte damit nicht vorhersagen, dass das in diese Regionen wieder vorstößt, weil wir in der Zwischenzeit technologische Revolutionen hatten. Aber es zeigt so ein bisschen die Unwucht und es zeigt, dass am Ende einer Inflationsphase die Indizes anders aussehen. Und ich denke, dass einiges dafür spricht, dass wir das in den nächsten Jahren auch so sehen werden, dass sich hier ein sogenanntes Reversion to the Mean entwickelt, wo über Jahrzehnte vernachlässigte Branchen sich bewertungsmäßig in verschiedenen Multiples an die Highflyer der letzten Jahre angleichen.
Machen wir das mal konkret. Das heißt, Sie sprechen aus, dass bestimmte Branchen, die uns momentan nicht so sehr interessieren, die nicht im Fokus stehen, wiederentdeckt werden, weil sie industriell stärker gebraucht werden, weil sie volkswirtschaftlich eine größere Rolle spielen und weil sie damit auch wieder interessanter für den Kapitalmarkt werden und in ihrem Gewicht und ihrer Bedeutung wachsen. Wenn ich in Ihre Portfolios schaue, dann würde ich als erste These ablesen, das müssen Rohstoffunternehmen sein. Weil Rohstoffe, und die These kennen wir schon, wir haben schon hier im Podcast darüber gesprochen, weil der Bedarf an Rohstoffen aus Ihrer Sicht global unterschätzt wird, wenn wir diese Welt nachhaltig umbauen wollen.
Ja, das ist schon. Es gibt zwei Ebenen in der ganzen Analyse. Die eine ist das Narrativ oder die erwarteten Entwicklungen und Verschiebungen von Kapitalströmen und von Lieferketten. Und das andere ist ganz simpel die Bewertung. Das heißt, wenn man sich sowohl die historische Bewertung vieler dieser Branchen ansieht, als auch die relative Bewertung zu anderen Sektoren, dann muss man feststellen, dass wir auf Niveaus sind, die höchst attraktiv sind. Also gibt es, wenn Sie so wollen, ein Value Case und ein Case im Hinblick auf eine sich verändernden geopolitischen und ökonomischen Landschaft. Und beides passt aus unserer Sicht sehr, sehr gut zusammen. Das heißt nicht, dass wir, und das wissen Sie auch, weil Sie die Portfolien zum Teil kennen, dass wir die wachstumsorientierten Sektoren vernachlässigen, schon gar nicht in den letzten Monaten im Technologiebereich. Aber wir sind uns dessen bewusst, dass in den kommenden Jahren bei steigenden Inflationsraten, wovon wir ausgehen, oder wieder steigenden Inflationsraten, dass sich die Attraktivität verschieben wird. Und ich befürchte, dass sich ein Großteil der Anleger dieses Problems nicht richtig bewusst ist. Die Portfolien, soweit ich das ausmachen kann aus meiner Perspektive, sind weltweit sehr, sehr stark growth-lastig auf der Aktienebene und das Anleihensegment spielt weiterhin eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn man Disinflationsregime und Inflationsregime vergleicht, wird man feststellen, dass Bereiche oder nennen wir es Assetklassen oder Sektoren auf der Aktienseite, die in einem disinflationären Umfeld defensiv sind, in einem inflationären Umfeld diese Eigenschaft überhaupt nicht besitzen, weil sie eben sogenannte Long-Duration-Assets sind und entsprechend von steigenden Zinsen belastet werden. Den Vorgeschmack, den Sie vor kurzem erwähnt hatten, nämlich 2022, das Jahr hat uns das gezeigt. Der Nasdaq ist in etwa um 50% gefallen in diesem Jahr. Hat das jetzt wieder aufgeholt, kein Thema, aber das sind so Strukturbrüche und das war so der erste Fingerzeig in diese Richtung. Und wir erwarten nicht aus zyklischen Gründen, sondern aus strukturellen Gründen schon weiterhin ein inflationäres Umfeld, das unterm Strich für die nächsten Jahre ein höheres Zinsniveau impliziert, das logischerweise auch höhere Inflationsraten impliziert, mit all den Konsequenzen für die Assetklassen. Das heißt, ein sogenanntes Buy and Hold von Growth-Aktien in diesen schweren Zyklen ist nicht mehr zielführend. Und insofern ist das semi-passive Investieren oder passive Investieren, das in einer Zeit funktioniert, wo es keine Stilbrüche gibt, mit großen Fragezeichen zu versehen für die kommenden Jahre.
Welche Faktoren oder welche Kräfte wirken denn sozusagen auf diese Veränderungen, die Sie beschreiben? Wir haben in Europa sicherlich eine andere Inflationsgefahr als in den USA. Auch wenn die Inflation aktuell in den USA noch höher ist. Wir schrumpfen in Europa ja gerade so aus der Inflation raus. Aber was wir auch schon oft besprochen haben, ist, dass die Voraussetzung in Europa für nochmal neue Inflationsschocks ja geradezu ideal ist. Geopolitisch, energiepolitisch, unser Zugriff auf Arbeitskräfte ist begrenzt.
Währung.
Auf Arbeitskräfte, die arbeiten dürfen. Die Energiepreise habe ich schon genannt. Genau, die Bildung. Und in den USA ist das alles ein bisschen anders geregelt. Und ich glaube, wenn der nächste Präsident wieder Donald Trump heißt, dann wird man durch, ich sag mal, schon bekannte politische Schritte nochmal eine größere Abkehr von inflationstreibenden Faktoren sehen. Heißt das denn für die regionale Allokation, dass wir uns da auch differenziert aufstellen müssen? Dass wir also in Europa in einer Hab-Acht-Stellung sein sollten vor neuen Inflationsschocks, obwohl wir uns gerade so sicher fühlen und freuen, dass die Inflation so tief sinkt und die Inflation in Europa in einem Jahr unter 2% gesehen wird. Und in den USA können wir jetzt schon mal spielen, dass Inflation dort dauerhaft wieder niedriger sein wird?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich bemühe mal wieder die Historie und die besagt, dass es in Inflationsphasen auch temporär zu, ja, zu deflationären Episoden kommen kann. Das wäre durchaus nicht untypisch. Das gab es in den 50er Jahren in den USA, das gab es zum Teil in Lateinamerika. Das heißt, diese sinusförmigen Inflationswellen, die können auch in der Amplitude deutlich ausschlagen, auch nach unten. Und insofern ist das durchaus eine Möglichkeit, deren Wahrscheinlichkeit nicht bei Null liegt. Aber grundsätzlich, die strukturellen Treiber sind global, auf globaler Ebene eben zu sehen. Also das sind die berühmten Ds, 3Ds, Deglobalisierung, Demografie, Mangel an Arbeitskräften, hatten Sie gerade angesprochen, und Dekarbonisierung, die Abkehr, zumindest was insbesondere was Europa betrifft, von den günstigsten Energieträgern. Und dazu kommt eine Rohstoffsituation, und da sind wir wieder beim Thema, die ja auf der ökonomischen Seite von massiven Unterinvestitionen geprägt war in den letzten Jahren, zum einen, und die eine immer größere politische Dimension erlangt über geopolitische Konflikte, über neue Bündnisse, sprich BRICS-Plus-Staaten, die einen Großteil der weltweiten Rohstoffvorkommen, man spricht von etwa 80%, auf sich vereinen und sich immer mehr auch ihrer Macht bewusst werden, was das Angebot dieser Rohstoffe betrifft. Was will ich damit sagen? Dass die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Inflationsregime sehr, sehr markant sind. Dazu kommt eine Notenbank in den USA, aber auch, das können wir durchaus ausbreiten, weltweit, die einen Werkzeugkasten vorfinden, der nicht mehr die Werkzeuge beinhaltet aus den vergangenen Jahrzehnten, muss man fast sagen. Weil, um es mal auf die amerikanische Notenbank zu fokussieren, weil politische Gründe für ein massives Einschreiten, sprich Bekämpfung der Inflation sprechen, oder gegen die Bekämpfung der Inflation sprechen und weil das Finanzsystem gegen die Inflationsbekämpfung spricht. Und es ist schon ein Unterschied, wenn man eine inflationäre Entwicklung bekämpft, wie in den 70er Jahren, Paul Volcker damals in den USA, wo die Schuldenquote der Amerikaner bei 30% lag, oder wenn man das in der heutigen Zeit bewerkstelligen muss, wo die Schuldenquote eben bei 130% liegt. Und insofern haben sich die Notenbanken in eine Art Ecke drängen lassen, wo sie ganz schwer rauskommen. Sie müssen senken, aufgrund der Verschuldungssituation, aufgrund der Fragilität des Finanzsystems, Klammer auf, USA, Regionalbanken, Klammer zu, Commercial Real Estate Market. Und wenn wir heute auf den Kapitalmarkt schauen, so lassen sich Anzeichen erkennen, dass das in Teilen, also partiell quasi antizipiert wird. Es wird antizipiert, dass die FED früher oder später senken muss, ob das jetzt Juni, Juli oder September ist, ist unerheblich. Der Fakt ist, dass sie im Zinssenkungsmodus ist. Und insofern ist eine Versteilerung der Zinsstrukturkurve mit einer höheren Wahrscheinlichkeit versehen worden. Und eine Versteilerung der Zinsstruktur heißt eine Renaissance von zyklischen Anlageklassen. Und das ist wahrscheinlich nicht ein Grund, also das ist alles nicht monokausal, aber es ist durchaus ein Mosaiksteinchen in der Begründung für die Outperformance von zyklischen Sektoren neben den vorhin beschriebenen Bewertungskriterien.
Wenn man das mal weiterdenkt und sich bewusst macht, dass die Notenbanken bei steigender Verschuldung, bei steigendem Inflationsrisiko ja jetzt mal für, ich weiß gar nicht genau wie lange, für 1,5 oder fast 2 Jahre für eine Pause gesorgt haben in der Erhöhung ihrer Anleihenbestände, die sie vom Markt gekauft haben und das auch wieder zurückgeführt haben. Wir aber in den USA, ich sag mal so phasenweise, eine Überschuldung diskutieren, immer dann, wenn die Chinesen amerikanische Anleihen auf den Markt schmeißen, insbesondere, aber auch sonst. Und die Neuverschuldung in den USA ja nicht geringfügig ist aktuell. Und in Europa, insbesondere in Deutschland, die Schuldenbremse anbeten und unsere europäischen Nachbarn auch keine niedrigen Verschuldungsraten haben, dann kommen wir doch eigentlich nicht drum hin, gerade in Europa, wo wir in so einer säkularen Stagnation feststecken, wie gesagt, meine These, können Sie gleich widersprechen, dass die Notenbanken dann doch irgendwann wieder mit Quantitative Easing eingreifen und dass dieses Spiel vorgezeichnet ist. Und dass dieses Spiel ja letzten Endes dann neben all den strukturellen Dingen auch ein Inflationstreiber ist.
Sehe ich genauso. Kann ich nur unterstreichen. Sie haben angedeutet, die Notenbanken pausieren, aber die Inflationsraten sind deutlich gesunken. Das heißt, je nachdem, wo wir hinsehen, diesseits, jenseits des Atlantiks von 9 oder 10%, jetzt auf etwas über 3 in den USA und etwas über 2 im Euroland. Das heißt, der Realzins, den wir als eines der wichtigsten Kriterien betrachten, ist deutlich gestiegen. Und zwar auf Niveaus, die aus unserer Sicht nicht haltbar sind, vor dem Hintergrund des Leverages, den wir sowohl auf öffentlicher Ebene als auch auf privater Ebene vorfinden. Mit anderen Worten, insbesondere die öffentliche Hand, die Staaten, sind aus unserer Sicht nicht in der Lage, dieses Realzinsniveau dauerhaft zu bedienen. Und insofern entwickelt sich Stress. Und der Stress ist kein Event, sondern ist ein Prozess, der sich aufbaut, weil sich dieses Regime sukzessiv in die Realwirtschaft frisst. Im Euroraum ist das mittlerweile sehr, sehr, sehr markant. Das heißt, die Notenbanken hätten aus unserer Sicht schon längst mit dem Zinssenkungszyklus beginnen müssen. Schauen wir mal auf die fragilen Länder, Beispiel Italien. Italien hat eine Inflationsrate gemeldet vor kurzem von 1,2%. Das heißt, Italien kämpft in dieser Verschuldungssituation mit 140% Schuldenquote, kämpft mit einem Realzins von 3%. Das ist unfassbar hoch und ist nicht durchhaltbar. Andere südeuropäischen Länder sind in ähnlicher Situation. Und ich vermisse bei den Notenbanken, jetzt kann man natürlich argumentieren, sie können nicht alleine senken aufgrund der Währungsrelationen, aber ich vermisse eine Antizipation. Das vermissen wir oder haben wir vermisst, sowohl beim Entstehen der Inflation. Sie erinnern sich an die Diskussion, das ist vorübergehend alles, transitory. Und genauso vermisse ich es jetzt. Und ich muss Ihnen ganz offen gestehen, ich kann das Wort data dependent, also datenabhängig in der Ratio, in der Begründung für Entscheidungen und Nichtentscheidungen nicht mehr hören. Weil data dependent heißt nichts anderes, dass ich nur in den Rückspiegel schaue.
Ja.
Und nicht durch die Windschutzscheibe, sondern nur in den Rückspiegel. Und ich wage die Prognose an dieser Stelle, dass genauso wie man zu spät war im Zinserhöhungszyklus, wird man jetzt zu spät sein im Einstieg bei den Zinssenkungen. Und die Gefahr in diesem Prozess ist, dass man die Hefte des Handels wieder aus der Hand gibt und dass man panikartig reagieren muss, weil man zu spät reagiert. Und das wird massive Konsequenzen haben, und das, glaube ich, haben Sie kurz angedeutet, was die wirtschaftliche Potenz dieses Währungsraums betrifft. Und insofern muss man oder darf man für den Euroraum als Wirtschaftsregion in den nächsten Jahren nicht sonderlich optimistisch sein. Wobei wir natürlich, und das wissen wir beide, unterscheiden müssen zwischen den Global Playern, in denen wir Positionen haben in den Portfolien, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Euro-Volkswirtschaft oder deutsche Volkswirtschaft. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine, die natürlich eine kleine Schnittmenge haben zusammen, aber sie unterliegen anderen Gesetzmäßigkeiten.
Das ist vielleicht nur der Zeitpunkt, um erstens mal zu sagen, wenn man nicht aktiv investiert, sondern über ETFs, steuere ich ein Portfolio ja auch über einen Blick in den Rückspiegel. Denn das Ergebnis der Gewichtung ETFs ist die Vergangenheit.
Ganz genau.
Zweitens, wenn Sie die globalen Large Caps in Europa ansprechen, dann gibt es ja dazu ein Gegengewicht, das man in Ihren Portfolios auch findet. Und vielleicht sprechen wir mal darüber, nochmal in einer gesonderten Folge, aber ich möchte es jetzt schon mal kurz thematisieren. Sie haben in Ihrem Haus eine Expertise für Small Mid Caps und das ist ein Thema, Yannick, das haben wir heute schon ganz oft gehört. Ich habe es auch immer wieder angesprochen. Und es ist ja auch eine Nische, die lange Zeit vernachlässigt war und die man wahrscheinlich sehr differenziert betrachten muss. Es scheint logisch zu sein, dass ein Segment, das jetzt so günstig bewertet ist, der Erwartung sinkender Zinsen, hoffentlich geht Frau Lagarde diesen Schritt auch vor den Amerikanern, einen neuen Aufwind erleben muss. Und wir sollten uns damit unbedingt ausstatten. Ist das auch Ihr Bild?
Jein. Man muss sich genau vor Augen halten, wie man günstig oder wie man den Value Case definiert. Der absolut in weiten Teilen, nicht überall, also viele growth-lastige Small Caps sind nicht billig, aber es gibt schon auf der Value-Seite Geschäftsmodelle, die auf den ersten Blick einladend wirken. Wenn man aber das relativ betrachtet zu den Euroland Large Caps, so geht diese Rechnung nicht mehr auf. Mhm. Das heißt, es lässt sich keine Kausalkette aufbauen, wo am Ende wo so ein Size-Effekt auf der Bewertungsseite im Euroraum belegbar ist. Mit anderen Worten, in der Gesamtstruktur sind auf absoluter Basis die Small Caps in weiten Teilen attraktiv. Das sind aber Large Caps auch. Und wie wir alle wissen, bei einer Recovery der globalen Konjunktur werden die Large Caps eher profitieren. Und sie haben einen ganz, ganz großen Vorteil, sie sind liquide. Das heißt, in Stresssituationen, die durchaus kommen können, aus welcher Ecke auch immer dieser Stress resultiert, ob aus einem Credit Event, also systemimmanent oder ein externer Schock auf geopolitischer Ebene, wenn Liquidität ein Kriterium wird, dann sind natürlich Large Caps zu bevorzugen. Und insofern sind wir in Teilbereichen, in attraktiven Geschäftsmodellen im Small Cap Bereich investiert, aber ich würde mich weigern, so einen Persilschein auszustellen, dass Small Caps in der Gänze wesentlich attraktiver sind als Large Caps in unserem Währungsraum.
Dann greife ich das mal ein bisschen populistisch auf. Die Idee, Small Caps in Europa zu investieren, ist doch, dass ich mir den innovativen, stark wachsenden Mittelstand, der aus geopolitischen Gründen und aus energiepolitischen Gründen runtergeprügelt worden ist in der Bewertung, ins Portfolio kaufe und da eigentlich so den Innovationsnukleus Europas habe. Jetzt höre ich aber bei Ihnen raus, dass Sie diese Unternehmen gar nicht so sehr schätzen, weil Sie den Value Case bei Small und Mid Caps machen. Das heißt, dass Sie Unternehmen suchen, die günstig bewertet sind, dann wahrscheinlich auch nicht so stark wachsen und nicht so hyper innovativ sind. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist jetzt sehr pauschal. Wir versuchen den Mittelweg. Wir haben auch Technologiefirmen in unseren Portfolien, die eher zum Mid-Cap-Segment zählen. Aber grundsätzlich ist der Value-Case oder ist der Bewertungs-Case so weniger im stark wachsenden Growth-Segment im Mid-Cap-Bereich zu finden, sondern in der Tat, aber so ist es bei vielen Large-Caps auch, ist es eher in den Industrien zu finden, die wir vorher aufgezählt hatten. Mhm. Und insofern haben wir dann, neudeutsch würde man sagen, so einen Blend-Ansatz, wo man sowohl Wachstumselemente ins Portfolio integriert, aber ohne, dass man den Bewertungsansatz außer Augen verliert. Ja.
Also ich wäre wirklich interessiert, das nochmal zu vertiefen, weil es gerade ein Narrativ ist, das durch alle Gespräche geistert, wenn man nach Alternativen zu den klassischen großen Aktien sucht und sich in irgendeiner Form verbreitern möchte. Bleiben wir mal bei dieser Verbreiterung und bei Ihrem Szenario. Oft ist es so, dass wenn Sie das Szenario auch in meinen Reporting-Gesprächen, auch in Pitches weit ausführen, es bleibt so ein bitterer Nachgeschmack. Andererseits bilden sich ja in solchen Phasen der Umbrüche auch viele Chancen.
Genau.
Und genau ist ja genau das Ziel, diese Chancen zu nutzen und eben nicht durch starre Portfolios zu hoffen, dass alles wieder so wird, wie es früher war. Welche weiteren Nischen können wir denn aufzählen, die in einem Portfolio aktuell Platz finden sollten, die uns von den großen bekannten Aktien ein bisschen emanzipieren? Wir haben den Value-Bereich gehört. Wir haben schon über Rohstoffe gesprochen. Da insbesondere, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wir müssten vielleicht mal über Gold sprechen. Wir haben über Goldminen-Aktien noch nicht gesprochen. Vielleicht können wir das nur so ein bisschen aufdröseln, was da so alles zu finden ist aus Ihrer Sicht, was jetzt.
Also man wird schon, der erste Schritt ist, in seinem Universum zu suchen. Das ist der erste Schritt. Und nachdem die Konzentration so gewaltig ist, sowohl in den USA als auch in Europa, aber in den USA noch ausgeprägter, macht es Sinn, erstmal in dem Universum, sprich vielleicht in der Benchmark zu gucken. Und da wird man schon fündig. Letztendlich Blick auf andere Sektoren und man bekommt hier schon eine gewisse Diversifikation. Insgesamt muss ich sagen, denke ich, waren Portfolien der meisten Investoren nie so einseitig mit Klumpenrisiken behaftet wie derzeit. Das heißt, starker US-Fokus, starker Growth-Fokus, starker Bond-Fokus. Und insofern geht es um die Diversifikation. Die Frage, die wir uns stellen müssen, sind Bonds noch der richtige Diversifier in diesem Umfeld? So, zumindest Bond-Management, so wie wir es kennen, mit längeren Durationen. Die Frage versehe ich mal eher mit einem Nein als Antwort. Insofern muss ich mir überlegen, was sind denn die anderen Diversifier? Energy, also Energierohstoffe, auch im Hinblick von geopolitischen Verwerfungen. Rohstoffe hatten Sie angesprochen, Edelmetalle hatten Sie angesprochen. Oder bleiben wir ruhig auf der Aktienseite. Wie sieht es aus mit den sogenannten Emerging Markets? Wie sieht es aus mit Ländern, die von diesen Umbrüchen eventuell profitieren? Mexiko als neuer Produktionsstandort beispielsweise.
Ja.
Und ich spreche jetzt nicht nur über die Equity-Seite, sondern auch über die Bond-Seite. Mhm. Wie können wir diese Bereiche integrieren, ohne dass wir große politische Risiken gehen?
Also vielleicht mal ganz kurz zum Rekapitulieren, was Sie gesagt haben. Energiepreise werden wahrscheinlich künftig weiter steigen. Also Haken dran. Man kann das in irgendeiner Form abbilden und Ihre Aufgabe ist es dann, Unternehmen zu finden, die es auf dem richtigen Weg machen. Dass der Goldpreis steigt, liegt aus Ihrer Sicht woran? Wir haben diese Entwicklung der Dedollarisierung im globalen Süden zur Kenntnis genommen. Das wird manchmal alarmistisch auf eine ganz schnelle Zeitschiene geschoben. Wahrscheinlich dauert es länger. Aber ist Ihre Überzeugung, dass Gold steigt und was Sie auch dazu führt, Goldminenaktien im Portfolio zu allokieren, die gestiegene Goldnachfrage durch Notenbankkäufe aus dem globalen Süden? Oder kaufen die Inder mehr Schmuck? Oder legen wir uns wieder Goldbarren ins Portfolio und treiben damit den Goldpreis nach hoch? Oder verabreden sich zwei Trader in London und entscheiden einfach, der Goldpreis steigt wieder?
Ja, das ist ein super Punkt. Also viele super Punkte. Wie soll ich beginnen? Punkt 1, den wichtigsten Punkt haben Sie angesprochen. Wir haben mal geschrieben, ich glaube in einer Kolumne oder in einem Interview erwähnt, bin mir nicht mehr sicher, dass einer der größten Fehler des Westens, ökonomischer Fehler des Westens in der Nachkriegszeit, die Konfiszierung oder das Einfrieren der russischen Devisenreserven war. Das heißt, als Westen trete ich dem größten Gläubiger, also nicht Russland per se, sondern den Überschussländern, vors Schienbein. Mit anderen Worten, die Länder, die in der Lage waren, Überschüsse zu erwirtschaften, weil sie exportstark sind, auf der Produktebene, Beispiel China, oder weil sie exportstark sind aufgrund ihres Rohstoffreichtums, nämlich Russland, Nahe Mittlerer Osten. Diese Länder haben den letzten Weckruf erhalten, dass ihre Devisenreserven im Ernstfall nicht mehr sicher sind. Und ich möchte betonen, ich sage das völlig ohne moralischen Zeigefinger. Ich argumentiere rein auf der ökonomischen Seite. Also ich sage nicht, dass diese Entscheidung richtig oder falsch war. Sie ist so getroffen worden. Aber wir schneiden unseren größten oder die größten Gläubiger ab, mehr oder weniger. Die Chinesen hatten vor einigen Jahren 1,3 Billionen US-Dollar-Volumen an Treasuries. Sie haben heute ein bisschen mehr als die Hälfte, 770 glaube ich sind es momentan, 770 Milliarden. Tendenz fallend, in anderen Ländern auch Tendenz fallend. Und mir ist schleierhaft, wie die westliche Schuld, wenn sie diese Dynamik weiter aufrechterhält, wie wir es jetzt beobachten können, sprich, Sie hatten es eingangs erwähnt, USA, Budgetdefizit 8%. Die Amerikaner haben im ersten Quartal Staatsanleihen ausgegeben über 7,2 Billionen US-Dollar. Das ist das Niveau der tiefsten Corona-Krise. Das alles kurzfristig finanziert. Wenn man die Statistiken ansieht, muss man damit rechnen, dass etwa die Zinslast 1 Billion US-Dollar in den USA dieses Jahr ausmacht. Das ist erstmals höher als der Verteidigungsetat. Also mit anderen Worten, das ist einer der wichtigen Gründe für Gold, darum komme ich da drauf, weil, Sie haben es gesagt, die Notenbanken diversifizieren, sprich die Überschussländer-Notenbanken diversifizieren ihre Währungsreserven und da spielt Gold eine wichtige Rolle. Und all die ökonomischen Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, sprechen gegen Gold. Realzins hatten wir erwähnt, positiver Realzins, starker Dollar. Und das Verhalten des Westens, also der westliche Anleger, spiegelt diese alten Korrelationen auch wieder. Ja. Denn die ETF-Bestände, das kennen Sie, die ETF-Bestände in Edelmetallen, ob das jetzt Gold oder Silber ist, sind massiv am Fallen. Also die Xetra Golds dieser Welt sind massiv rückläufig. Und Gold zeigt eine einzigartige Resilienz, was den Preis betrifft. Und das können nur Nachfragecluster aus Asien oder aus dem Nahen und Mittleren Osten sein. Und darum sei mir die These erlaubt, der Goldpreis wird nicht mehr von JP Morgan oder Goldman Sachs in London oder New York gemacht oder beeinflusst, sondern die Kapitalströme, die preiswirksam werden, finden sich in Asien. Und das ist ein neues Nachfragecluster oder ein neues Nachfrageverhalten, das alte Korrelationen außer Kraft gesetzt hat. Mhm. Ich bin es immer sehr, sehr vorsichtig, weil Korrelationen nicht von heute auf morgen nichtig werden, die so lange Bestand hatten. Aber wir müssen konstatieren, und jetzt komme ich so wieder auf die Ausgangsthese tektonische Verschiebung, wir müssen konstatieren, dass sich hier deutliche Veränderungen ergeben haben, die Gold attraktiv machen. Und insofern ist Gold schon ein, und nicht nur Gold, sondern andere Edelmetalle auch, also die Weißmetalle können wir da vielleicht auch mit reinrechnen. Diese Metalle sind schon ein potenzieller Diversifier, wie es so schön heißt.
Okay, lassen Sie uns weitere Elemente suchen, die in einem Portfolio, das sich auf solche Umbrüche vorbereitet, Sinn machen.
Ja, die wichtigen haben wir angesprochen. Die Emerging Markets haben wir auch kurz angedeutet.
Das ist nochmal ein guter Punkt. Die Emerging Markets, je nachdem, wie ich die definiere und wie ich die auch dann in der Anlage umsetze, unterliegen natürlich den gleichen geopolitischen Risiken wie alle Energie- und Rohstoffthemen. Wir haben große Bewertungsabschläge gesehen in China. China ist natürlich der dominante Part in den Emerging Markets. Was machen wir denn sinnvollerweise in den Emerging Markets, um das Thema irgendwie abzubilden?
Das Problem, das wir haben, ist die Zeitachse, der Zeithorizont. Denn man kann eine Ratio begründen, warum man diesen Komplex ausbauen sollte. Also sowohl im Hinblick auf Performance-Erwartung, aufgrund der Bewertungssituation, als auch aufgrund der geopolitischen Verwerfungen und Veränderungen. Aber man muss aufpassen, wenn man im 3-Monats- oder 6-Monats-Rhythmus reportet, dass die Zeitachse da einen Streich spielen kann. Und das haben wir jetzt, Sie haben China angesprochen, in China über viele Jahre gesehen, dass politische Gründe gegen eine Renaissance oder eine Aufwertung des Marktes sprechen. Aber die Grundthese muss halt sein, aus unserer Sicht. Die Amerikaner oder die USA, die vereinen etwa knapp unter 20% der Weltwirtschaft auf sich, generieren aber über die Indizes 70% der Market Cap. Jetzt können wir natürlich argumentieren, ja, das wären 80% oder 90%, oder wir argumentieren, die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass der globale Süden hier ja, Erfolge erzielt beim Aufholen dieses Gaps. Und die Wahrscheinlichkeit halte ich gar nicht für so gering. Aber auf der langen Achse, ja, auf der langen Zeitachse. Der globale Süden, gestern kamen die neuen IWF-Prognosen raus, wird aller Voraussicht nach dieses Jahr knapp über 4% wachsen. Der Westen 1,7%. Wenn ich mich täusche, sind es die aktuellen Zahlen. Das heißt, das Verhältnis zwischen Market Cap und Anteil an der Volkswirtschaft, an der Weltwirtschaft in den USA ist 70-20. Und das Wachstum ist doppelt so hoch im globalen Süden. Und das eröffnet unwahrscheinliche Perspektiven. Man muss aber aufpassen, es gibt, wie Sie eingangs bei China erwähnt hatten, logischerweise politische Fallstricke. Und die gilt es im Auge zu behalten. Das ist schwer genug. Aber allein dieses Missverhältnis neben den Bewertungsunterschieden, das macht diese Sache interessant und die Korrelation ist nicht allzu hoch. Und insofern denke ich schon, dass man sowohl auf der Bond, wie vorhin erwähnt, als auch auf der Equity-Seite hier Engagements prüfen muss oder soll. Nicht nur der Performance willen, sondern auch, weil es eben durchaus diversifizieren kann. Mhm.
Gibt es weitere Aspekte, weitere Felder, die im Portfolio zu einer sinnvollen Umsetzung führen? Beispielsweise auch ein Shift in der Konjunkturfühligkeit. Das ist jetzt eine Beobachtung, die ich aus meinen Messungen an den Tisch bringen würde. Ihr Portfolio ist schon recht konjunkturfühlig. Wir haben in den USA positive Überraschungen, in Europa eher ein gähnendes Gesamtszenario.
Ja, unser Portfolio ist konjunktursensitiv in erster Linie in den USA. Mhm. Und das ist letztendlich eine Konsequenz unserer Allokation in den letzten 12 Monaten, um das mal so zeitlich einzuordnen und nicht auf die Ewigkeit gemünzt. Das war ein Bewertungscase und eben das Ergebnis unserer Analyse, dass insbesondere die US-Volkswirtschaft sehr resilient ist, aufgrund auch der fiskalischen Stimulis. Also wir leben im Zeitalter, auch ein wichtiger Punkt neben unipolar, multipolar und Deflation, Inflation, ein wichtiger Punkt, der Übergang in eine fiskalische Dominanz. Dem ist diese Allokation geschuldet, denn wenn die Budgetdefizite jenseits der 7% sich befinden in einer Phase, wo der Arbeitsmarkt relativ ausgelastet ist, dann muss man davon ausgehen, dass das nachhaltig sich auf das GDP auswirkt. Und es ist eher eine enttäuschende Situation, dass 8% Budgetdefizit nur zu 2,5% realem GDP führen. Also eher mal enttäuschend, denn ich wage mal die Prognose, wenn wir das in Europa so praktizieren würden, würden wir das auch schaffen. Aber es ist nun mal so, wir haben in den USA Wahl und insofern wird man alles tun, um nur den Hauch eines rezessiven Fahrwassers zu verhindern.
Also keine Seite wird ansprechen, dass man mehr Haushaltsdisziplin walten lassen muss.
Ja, also meines Wissens ist noch kein Amerikaner in der Nachkriegszeit noch kein amerikanischer Präsident wiedergewählt worden in Zeiten einer Rezession. Darum wird man dieses Thema nachhaltig zu vermeiden wissen. Und die Biden-Administration versucht, sich den Aufschwung zu erkaufen momentan. Und die Wahl ist sicherlich einer der wesentlichen Beweggründe. Und ich wage die Prognose, dass die Fed dem nicht entgegenstehen wird. Und insofern wäre es jetzt aus heutiger Sicht verfrüht, auf einen deutlichen konjunkturellen Einbruch in den USA zu wetten. Und dahingehend ist unsere positive Sichtweise noch aufrechtzuerhalten. Aber das ist eben keine Positionierung, die wir auf die nächsten 24 Monate wahrscheinlich aufrechterhalten können. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der Hammes. Diese Zyklen, vor denen wir stehen, die sind kürzer und extremer. Nämlich sich nur wie in den vergangenen Jahrzehnten, zumindest in diesen Zeiten, seitdem ich beruflich tätig bin, das ist Mitte der 90er Jahre, sich nur oder mehr oder weniger nur in eine Stilrichtung zu bewegen und jegliche Rückschläge in dieser Stilrichtung quasi einfach nachzukaufen, by the dip. Diese Zeit wird aller Voraussicht nach, also wir haben auch keine Glaskugel, aber es wird aller Voraussicht nach vorbei sein. Und insofern gilt es, die aktive Komponente einer Vermögensverwaltung und eines Asset Managements auch so zu gestalten. Und die letzten 3, fast schon 4 Jahre sind ein Beleg dafür. Und es ist, ich möchte nicht sagen zu befürchten, aber es ist anzunehmen, dass sich das jetzt nicht in diese alte Welt zurückbildet, sondern dass das eine Begleiterscheinung ist, mit der wir umgehen müssen. Und ich denke, dass das eine Riesenchance ist für Asset Manager, die sich als aktiv begreifen. Also die nicht nur das Aktive in der DNA beschreiben, sondern das auch so umsetzen. Und anders wird es für die Vermögensinhaber sehr schwierig, sprich stressig, weil die Volatilitäten ein Ausmaß erreicht haben in den letzten Jahren und wahrscheinlich weiter haben werden, die das reine Buy and Hold wahrscheinlich in Frage stellen werden.
Und damit ist er imperativ formuliert, aufmerksam zu sein, aktiv zu investieren. Und genau an der Stelle machen wir in ein paar Minuten auf dem Podium weiter. Herr Steinmeier, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Einblicke. Jetzt wissen wir, wie aus Ihrer Sicht ein Portfolio aussieht, das überhaupt nicht benchmarknah ist und das viele andere Segmente beleuchtet. Und Sie haben den Blick nach vorne auch schon ganz klar ausgeleuchtet, mit Blick auf Inflationserwartungen, Risiken, die wir vor uns sehen. Und mit dem Ansatz wünsche ich Ihnen auch in meinem eigenen Interesse ein gutes Händchen. Und danke für jetzt erstmal herzlich für das Gespräch.
Ich danke auch und vor allen Dingen herzlichen Dank für das Interesse.
Dankeschön.
Danke auch.